Welcher Automatismus in mir führt jetzt gerade dieses Gespräch für diesen Podcast mit dir? Und wann bin ich eigentlich wirklich mal in der Freiheit?
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Christian zu. Er erzählt, was ihn in seinem Leben beschäftigt. Er spricht über Selbststeuerung und wie wichtig es ist, aus dem Autopiloten rauszukommen. Und dabei ertappt er sich, wie sein Autopilot ihn in dieser Episode steuert. Du kannst mitbekommen, wie er aus diesem rauskommt und entdeckt, was ihm in seinem Leben wirklich, wirklich wichtig ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Christian. Herzlich willkommen zum Podcast oder beim Podcast Empathieschenker. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute als Gast. Und meine Frage am Anfang, wie immer: Womit bist du heute hier? Was ist dein Thema? Was ist dein Anliegen? Womit möchtest du gerne gehört werden?
Ja, erstmal danke, Sebastian, für die Einladung. Und im Vorgespräch hast du mir schon so angekündigt, dass du nur eine Frage hast. Und ich saß die letzten Sekunden hier und habe überlegt, uiuiui. Aber eigentlich war es dann doch ganz einfach, weil ich das auch so ein bisschen aus der letzten Woche mitbringe. Mein Thema ist Selbststeuerung. Und das finde ich deswegen so spannend, weil es einerseits, also was zwei meiner Hauptarbeitsfelder sozusagen zusammenbringt. Einerseits die Organisationsberatung, ne, Selbststeuerung in Organisationen und andererseits aber auch Selbststeuerung von Menschen. Ne? Also jeder sozusagen für sich, jeder hat die Aufgabe, sich selbst auch zu gestalten. Und das finde ich irgendwie auch spannende Frage, wie das auch zusammen gedacht werden kann. Ja. Genau, das ist mal so die erste Idee.
Also was ich verstehe ist,
ja,
dass dein Thema Selbststeuerung ist und dass es darum geht, wie steuern sich Organisationen selbst und wie können sich Menschen selbst steuern.
Genau, ja. Und ich finde das Thema deswegen spannend, weil in der Realität es einfach sehr häufig beobachten kannst, dass es da interessante Herausforderungen gibt. Wenn du jetzt an die Selbststeuerung von Organisationen denkst oder das, was jetzt gerade eben schon seit längerem passiert, dass die Unternehmen versuchen, Agilität einzuführen oder nenn es kollegiale Führung oder nenn es Selbstorganisation, dann wird halt häufig den Leuten da sehr viel abverlangt. Hm. Ja, wenn die Führung plötzlich nicht mehr bei der Führungskraft ist, sondern bei allen möglichen Rollen, die dann miteinander kollegial einen Konsent verhandeln sollen beispielsweise, ne? Oder Entscheidungen fällen sollen, die sie vorher nie selber gefällt haben oder womöglich sogar sich selbst auch kaufmännisch verwalten und so weiter. Mhm. Und dabei schon der eine oder andere, kann man ja dann so beobachten, auch in so einen individuellen Druck kommt, so wie weit muss ich jetzt hier mich durchsetzen gegenüber den anderen und so weiter. Und dann bist du automatisch auf der Selbststeuerung von Individuen, ne? Wenn die da in einem Raum sitzen und versuchen, irgendwie miteinander jetzt voranzukommen, dann sitzen da natürlich auch Egos drin, ja, Menschen mit all ihren Vorerfahrungen und Biografien, vielleicht sogar von Bildern voneinander, wie sie sich bisher in der Organisation erlebt haben und so weiter. Ja, und dann geht es automatisch darum, okay, ich sitze hier jetzt drin und reg mich gerade total über Kollegen Müller-Meyer auf, der hier länglich doziert über seine Entscheidungsoption, obwohl wir gesagt haben, ne, Timeboxing nur 2 Minuten. Gehe ich jetzt da rein, gehe ich da nicht rein, zeige ich, dass ich genervt bin, zeige ich es nicht, ist das hilfreich für den Konsent und so weiter. Das finde ich einfach ganz spannend. Das wird halt häufig vergessen. die typischerweise die Projekte eben eher auf die Organisation gucken, auf Strukturen, auf Methoden, ne? Mhm. Verfahren. Und rein systemisch gesehen sind natürlich die Menschen austauschbar. Mhm. Ne? Das sind ja alles nur in Anführungsstrichen Rolleninhaber. Mhm. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass das zu kurz greift, dass wenn du einfach nur hergehst und die Strukturen änderst und Methodenschulungen mhm. machst, dann kommst du schon weit. Es schließt aber nicht aus, dass du eben auch auf die Individuen gucken musst.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, geht es bei dem Begriff Selbststeuerung darum, sag ich mal, auf, wenn eine Organisation zum Beispiel dann nicht mehr mit Führungskräften arbeitet, sondern Gruppen, Organisationseinheiten sich selbst organisieren sollen, dass dann die Frage aufkommt, im Sinne vom Selbst, wie steuern wir uns, wie wollen wir uns organisieren? Und dann bist du von dort aus dahin gekommen, dass wenn sich eine Gruppe selbst organisieren muss, dass das dann auch etwas mit den Individuen in der Gruppe macht, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, wie verhalte ich mich, wie reagiere ich, wenn es keine Vorgaben in dem Sinne gibt oder niemand anders, der das für mich tut.
Ganz genau.
Und du hast quasi die These in den Raum gestellt, ist Gegenthese zur Systemtheorie quasi, ne? Dass es ja heißt in der Systemtheorie, die Menschen sind austauschbar und wir müssen den Menschen nicht betrachten, weil es geht um das System und welche, ich sag jetzt mal, Blüten das System treibt. Und deine Gegenthese ist quasi, dass sich das nicht ausschließt, sondern dass es auch was mit der Selbststeuerung der Menschen in der Organisation zu tun hat.
Genau. Mhm. Genau.
Ja.
Ja, und weißt du, Selbststeuerung, so kann man auch sagen, ist eine wichtige Basis dafür, dass Menschen sich selbst wirksam erleben. Mhm. Na? Je nachdem, wie du dich gestaltest, bist du wirksam mit dem sozialen Kontext. Ne? Mhm. Kannst du dich gut regulieren oder zeigst du alle möglichen Facetten deiner Emotionalität und wie reagieren die anderen wieder drauf? Und ich denke, dass dieses Erleben von Selbstwirksamkeit wichtig ist, gerade wenn es in solche Organisationsformen reingeht. Weil je nachdem, welchen Menschentypus du da hast in den unterschiedlichen Rollen, wird es leicht auch schwierig für die involvierten Personen. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht das bisher gewohnt waren, dass es Leute gab, die für sie die Arbeit zerlegt haben oder angewiesen haben oder bewertet haben oder wie auch immer. Jetzt ist da ein Kreis von Kollegen und man muss irgendwie autonom irgendwie entscheiden, wer welchen Teil der Arbeit macht. Mhm. Und wenn ich dann, ja, beispielsweise nicht so sehr der Typ dafür bin, da gleich in die Mitte zu treten und zu sagen, ich kümmere mich, mhm. Dann machen das vielleicht andere für mich und ich gerate schnell in so eine Enge von, okay, ich müsste jetzt hier irgendwas tun, ne, bin aber vielleicht gar nicht der Typ dafür. Mhm. Und dann kann diese Form der Organisation für manche Leute auch eine Belastung werden. Ne? Mhm. Und sich da klar zu werden, was bin ich eigentlich sozusagen von meiner Veranlagung her, wie neige ich zu kommunizieren, mhm. Wie neige ich auch dazu, abweichende Meinungen zu verhandeln und eigentlich solche Dinge. Und was gilt es eigentlich hier zu tun? Das könnte dann hilfreich sein, wenn die Leute sich wieder als wirksam erleben. Mhm. Ne? Weil sonst, gerade in so einem, wenn du jetzt denkst an so diese typischen Agilitätsmuster wie Scrum oder so, die ja auch sehr einer sehr hohen Taktung unterliegen, mhm. einer sehr rigiden Zeitplanung, da gibt's schon den einen oder anderen, kann ich mir vorstellen, der sich da auch so ein bisschen als Teil, so als Rädchen in so einer Maschine erlebt. So, es geht alles so zack, zack. Mhm. Ne? Und ja, vermeintlich eher wenig Einfluss haben. Ne? Mhm. Und das ist was, was mich schon seit längerem beschäftigt. Ja, da gibt es ja auch ganz interessante andere Stimmen dazu. Es gibt ja dieses eine Buch, New Work Needs Inner Work. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst.
Steht in meinem Regal.
Da sind ja viele dieser Fragen auch angesprochen. Ich finde das ganz spannend. Aber bei mir liegt es halt einfach daran, weil ich eben nicht nur das Organisationsgeschäft mache, sondern auch das Trainingsgeschäft und da eben sehr viel mit Individuen arbeite. Und dann hörst du halt so diese einzelnen Geschichten viel mehr raus, ne, wie wenn du mit der Organisation arbeitest.
Ja, und da hörst du vermutlich dann einfach die Geschichten, in denen die erzählen, wie inwiefern sie sich eingespannt fühlen in den Situationen, in denen sie arbeiten und wo sie ihre Möglichkeiten sehen und wo nicht und so weiter.
Ja, ich meine, gut, du hörst natürlich und erlebst ja, je nachdem, wie die Projekte gemacht werden, ganz unterschiedliche Realitäten. Manche sind auch einfach berechtigterweise begeistert von dem, was plötzlich möglich ist. Aber mein Anliegen ist eigentlich, dass ich sehe immer so ein bisschen so eine Gefahr, dass diese ganzen Selbstorganisationsthemen auch zu so einem Hebel werden für Effizienzgewinne. Ja, natürlich ist es schön, wenn eine Organisation agiler wird, schneller reagieren kann, all diese Versprechen, die vermeintlich mit dem Modell verbunden sind, und gleichzeitig haben ja die meisten Leute, die in der Organisation sind, vorher wahrscheinlich auch nicht Däumchen gedreht. Ja? Vielleicht waren die wahnsinnig beschäftigt mit Dingen, wo die Organisation sich unnötig im Weg stand. Ne? Umständliche Prozesse, unnötige Bürokratie, unnötige Abstimmungsschleifen. Und dann ist es vielleicht auch eine Befreiung, sich zu agilisieren oder selbst zu organisieren.
Das würde ja wieder für die Systemtheorie sprechen.
Exakt, genau. Also das ist sicherlich wahr. Und andererseits gibt es genauso viele Kontexte, wo es hauptsächlich darum geht, dass die Leute jetzt schneller rudern sollen. Und das bitte selbst organisiert. Das kommt natürlich auch vor. Ja.
Da höre ich einfach, dass es die Situation ist, wo die Organisation halt effizienter sein will und es dann nicht mehr um die Individuum an sich geht.
Ja, und die Wahrheit liegt natürlich wie immer irgendwo so eher im beides gleichzeitig sollte passieren. Das ist auch so ein bisschen mein Anliegen. Ich habe jetzt gerade so ein Projekt, das so in der ersten Beginnstufe liegt, wo es auch um genau diese Organisationsfrage geht. Und momentan interessieren wir uns da hauptsächlich für strukturelle Fragen. Ja, was ist eine gute Struktur? Was sind die richtigen Rollenzuschnitte und so weiter? Ich habe aber schon in den ersten Workshops gemerkt, dass das auch eine sehr aufgeregte Organisation ist. Ja, sind alle permanent so ein bisschen so in der Dauererregung, zumindest die ich bisher kennengelernt habe. Und da freue ich mich jetzt schon auf einen Workshop, den ich demnächst habe, wo ich dann einfach auch dann so Mikrointerventionen mache, weißt du, dann wird einfach alle halbe Stunde oder alle 15 Minuten ein Gong geschlagen, damit man mal innehält, egal wo man gerade ist. Und alle gehen mal für eine Sekunde mit der Aufmerksamkeit zu sich selbst. Ja, so, wie bin ich jetzt eigentlich gerade da, ne? Wie ist so mein Erregungszustand? Wie gut bin ich noch in Kontakt mit mir? Wie gut bin ich in Kontakt mit den anderen? Weil natürlich wird da, wenn wir über Struktur reden, werden Machtverhältnisse und Einflussbereiche verhandelt. Und dann ist natürlich immer die Hypothese, es geht auch um was für die Einzelnen. Ne? Und ja, ich bin gespannt, ob das in irgendeiner Form dann die Diskussion beeinflussen wird.
Ja, also diese Mikrointervention als Maßnahme zu mehr Selbststeuerung und mehr Bewusstsein.
Genau.
Und die Spannung darauf, ob das Experiment mit dieser 15-Minuten-Intervention, auch wenn es um was geht, ob das was im Miteinander und im Ergebnis verändert.
Ja, bin sehr neugierig. Genau. Mhm. Aber das sehe ich auch sehr experimentell. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sozusagen eine Intervention, die ich typischerweise eher mit Coaching-Klienten bespreche, ne, dass sie dafür sorgen, dass sie sich selbst regelmäßig über den Tag verteilt daran erinnern, ne, sich ihres eigenen Zustands zu vergewissern. Das jetzt auf Gruppen zu übertragen, das ist jetzt für mich auch eine Neuerung. Aber ich habe jetzt einfach Lust, das auszuprobieren.
Ja. Tatsächlich habe ich immer manchmal noch eine zweite Frage im Petto. Die lautet dann, und warum ist dir dieses Thema so wichtig, der Selbststeuerung?
ist die eigentliche Frage, könnte man sagen. Ja?
Vielleicht, ja.
Ja, du, das hat sicherlich auch was mit mir selber zu tun oder mit meinem eigenen Entwicklungsprozess. Ich war jetzt gerade auf einer Fortbildung, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, im Warmsprechen, in der mir nochmal radikal bewusst geworden ist, wie sehr wir alle, also oder ich spreche einfach von mir, wie sehr ich im Autopilot unterwegs bin. Ja, wo weißt du, ne, das menschliche Gehirn ist so konstruiert, dass wir für alle Dinge, die wir wiederholt tun, früher oder später so eine Art Automatismus entwickeln. Das ist eine völlig natürliche Sache, die uns enorm viel Energie spart fürs Leben. Dann hast du halt irgendwann einen Zähneputzautomatismus und einen Kaffeetrinkautomatismus und einen Autofahrerautomatismus und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dann den größten Teil unseres Lebens in diesem Autopiloten verbringen. Und dann so, oh, schon wieder Ostern. Ach Gott, schon wieder ein Jahr rum. Wie war es? Was haben wir eigentlich gemacht letztes Jahr an Ostern? Und so, ne? Ja. Und je älter du wirst, desto mehr hast du ja dieses Erleben. So, ach Gott, schon wieder ein Jahr rum. So, ne? Mhm. Und das ist ein deutlicher Indikator dafür, dass halt viel im Autopiloten stattfindet.
Mhm.
Ne? Und ich finde das für mich persönlich erstmal einfach wahnsinnig interessant, immer wieder, weißt du, so durch diese Brille auch auf mein eigenes Leben zu schauen. Welcher Automatismus in mir führt jetzt gerade dieses Gespräch für diesen Podcast mit dir zum Beispiel? Ne? Ja, oder wenn wir dann fertig sind, ich habe den nächsten Termin, in welchen Autopiloten werfe ich dann an und so weiter und so weiter? Mhm. Und wann bin ich eigentlich wirklich mal in der Freiheit sozusagen? Ja. Und wie frei bin ich von meinen Automatismen? Und da stellst du eben relativ schnell fest, wenn du mal anfängst, diese Selbstbeobachtung zu machen. So Freiheit, das ist ein sehr relativer Begriff im menschlichen Hirn.
Ja.
Ja. Oder wenn du dich selber dabei beobachtest, während eines Workshops beispielsweise, und Kunden sagen dieses oder verhalten sich so und wie zeigst du dich dann, ne, und welche, wo ist es eine bewusste Entscheidung und wo läufst du total einfach auf Autonavigation und das ist gut so. Und wo wäre es dann aber vielleicht auch mal hilfreich, völlig anders zu sein, weil wenn wir von Systemen reden, die mal hilfreich zu verstören, ist ja eine wichtige Leistung der Beratung. Dummerweise funktioniert es aber nicht so gut, wenn man im Autopiloten im Workshop ist.
Ja, ja.
Und das finde ich einfach hochspannend. Ja, also insofern ist das einfach, könntest du sagen, mal so eine persönliche Neugier, die auf mich selbst bezogen ist und dann aus der Brille gucken dann auf das, was ich eben in meiner beruflichen Tätigkeit so beobachte, denke ich so, ach, ist ja interessant, guck mal. Ja.
Ich habe jetzt die Lust und den Impuls auf ein kleines Experiment. nach dem Motto, ja, wir könnten ja mal 10 Sekunden innehalten und dann würde mich deine Antwort auf deine Frage, in welchem Autopiloten du jetzt hier in unserem Podcast, in der Podcast-Episode bist, interessieren. Was du glaubst, was der Autopilot ist.
Ja, du, okay. Ich glaube, da reichen weniger als 10 Sekunden, aber lass uns mal kurz innehalten, warum nicht? Soll ich mal loslegen?
Ja, gerne.
Also das ist ganz witzig, das ist so eine Kombination, glaube ich, aus der Kipp so ein, natürlich hat da jetzt sozusagen der Berater und der Trainer geredet, ne? Das sind natürlich ganz starke berufliche Anteile. Mhm. Ne? Die sind gut trainiert. Und dann kennen wir uns ja auch so ein bisschen. Also insofern haben wir vielleicht auch schon so eine Art von Automatismus, wie wir miteinander reden. Also ich denke, das stellt sich recht schnell ein. Ja. Ja. Und dann musste ich eben so mich reinkennen, weil ich mir so dachte, so mache irgendwie fühlte ich mich irgendwie zu so ein bisschen Sales eingeladen. Ja. Und dann, so richtig spannend wurde es aber dann tatsächlich einfach durch deine zweite Frage, so nach dem Motto, was willst du wirklich? Ne?
Mhm.
So. Und so die Frage viel mehr auf mich selbst zu beziehen als auf das Außen. Ja, ich dann gemerkt habe, jetzt spricht noch mal ein anderer Anteil von mir, auch noch relativ sozusagen sozial konform. Und dahinter ist natürlich noch ein anderer Teil von mir, der eher auf der spirituellen Reise ist. und der natürlich dieses ganze Interesse oder diese Anliegen noch zusätzlich nährt. Ne, wo es dann, weil du hast vorhin den Begriff des Bewusstseins angesprochen, das, da kommen wir dann natürlich nochmal auf eine andere Ebene. Aber könntest natürlich auch sagen, vielleicht ist ein Anliegen von mir, das Bewusstsein in Organisationen ein bisschen zu erhöhen. Das ist nur natürlich so ein großes Wort, da müssten wir dann wieder aushandeln, was wir damit eigentlich meinen.
Ich kann dir eine Antwort geben auf die, sag ich mal, direkt indirekten Fragen, die du in den Raum gestellt hast. Also das ist erstmal eine Erfahrung, die ich teilen möchte. Und das, da schmunzel ich innerlich immer ein bisschen. Es passiert ganz vielen, die in den Podcast kommen, dass sie denken, ah, jetzt habe ich die Möglichkeit, Sales zu machen und erzählen, was ich bin, was ich beruflich mache. Das liegt vielleicht daran, dass ich ganz viele Leute bei LinkedIn anspreche und das ja so ein Business-Netzwerk ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ich höre denen sehr gerne empathisch zu, aus meiner Haltung heraus und das, worum es mir in dem Podcast geht. Aber so persönlich als Mensch ist es für mich nicht wichtig und interessant. Worauf ich höre, wenn mir die, wenn die Leute in ihren Sales-Autopiloten gehen, ist, was bewegt denn den Menschen dahinter, dass er das verkauft, was er verkauft? Er beschäftigt sich ja mit einem Thema, nehme ich an, was irgendwie auf sein Wertesystem, auf das, was ihm wichtig ist oder was er sich gerade an Bedürfnissen erfüllen will, einzahlt. Das ist vielleicht, da bin ich schon dann meistens irgendwo woanders unterwegs, auf einer anderen Ebene, aber trotzdem ist mir wichtig, in der Präsenz zu bleiben und zuzuhören, weil als Host schenke ich den Raum und es ist das Willkommen, was kommt. Und wenn das Gespräch dann an einen Punkt kommt, so wie wir jetzt sind, dann und ich eingeladen bin, quasi auf eine Resonanz zu geben, dann sage ich, was das Eigentliche, was für mich interessant ist und womit ich, was mir Freude bereitet und mich glücklich macht, also als Resonanz, ich merke, ist, wenn ich den Menschen sehen darf, der gegenüber ist. Und dieser ist eingeladen, in diesem Fall auch mit seiner Spiritualität und das, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist. Weil das zahlt auf meine Intention ein, dass bei allem Business und allem, was wir tun, ja Mensch sind. Und durch das Zuhören möchte ich, dass sich gegenseitig sehen, unterstützen, fördern. Genau. Und jeder Mensch ist so willkommen, wie er ist. Egal womit. Und das meine ich wirklich so. Also wenn jetzt hier sich jemand angesprochen fühlt, der das Gefühl hat, er vertritt eine extreme Perspektive auf etwas, auch das ist eingeladen. Das heißt ja nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, aber zuhören kann ich
nicht. Verstehen heißt ja nicht einverstanden sein. Ne?
Genau. Und zuhören geht in der Regel immer. Manchmal müssen wir dazu aus dem Autopiloten gehen.
Ja, also man kann sich ja auch immer beim Zuhören, kann sich natürlich auch immer fragen, wer hört gerade zu oder wie viele hören gerade zu, weil das ist ja unvermeidlich so. Ne?
Genau. Oder wofür hört man gerade zu?
Ja. Genau.
Ja. Genau. Ja. Ja. In diesem Sinne, was ist denn dann das, wenn du über Selbststeuerung sprichst, was kommt auf, wenn du dir in deiner Autopiloten bewusst wirst, worum es dir dann wirklich, wirklich geht?
Ja, letzten Endes ist mir das schon sehr wichtig, dass irgendwie dazu beizutragen, dass Menschen mit mehr Sorgfalt miteinander umgehen. Das ist natürlich, könntest du sagen, wenn du mit Coaching-Klienten zu tun hast, die häufig eben über schwierige Erlebnisse mit Personen aus ihrem beruflichen Umfeld beispielsweise berichten und sagen, vielleicht bin ich da gebiased, vielleicht gibt's gar nicht so viele Probleme. Ne? Mhm. Aber auch bei der Arbeit in Organisationen, ich wundere mich immer wieder darüber, was die Leute alles so raushauen. Mhm. Und natürlich gleichzeitig tue ich das auch, ja. Gibt es natürlich genug Gelegenheiten, wo ich auch Dinge raushaue. Ich bin ja nicht heilig. Aber ich denke noch, hey Leute, ihr müsst jeden Tag hier miteinander klarkommen. Mhm. Der Druck wird nicht weniger. Kann das nicht ein bisschen liebevoller passieren? Und ich benutze auch immer ganz bewusst dieses Wort liebevoll. Hm. Gerade auch im Business-Kontext, weil dann hast du plötzlich ein Ohr bei den Leuten. Hm. Und das ist ein Wort, was normalerweise da nicht vorkommt.
Ja, ja, ja.
Und ja, ich finde das einfach wichtig.
Ja.
Gibt keinen Grund, mit jemandem, der, sag ich mal, jetzt nicht sozusagen zu meinem Inner Circle meiner Liebsten gehört, sondern irgendwie nur, was weiß ich, ein abhängig Beschäftigter, drei Ränge unter mir ist oder sowas. Oder drei Ränge über mir, wenn du so willst, ne? Oder von der anderen, vom anderen Silo einer, mit denen irgendwie abschätzig umzugehen. Ne?
Ja,
ja. Man kann jedem Menschen gleich wichtig begegnen, ne? So wie Meister Eckhart das sagt, so der wichtigste Mensch, dem du begegnest, ist der, der gerade bei dir ist. Und das ist schon ein starker innerer Antreiber von mir, der immer klarer wird so im Laufe der Jahre.
Zu einem liebevolleren, bewussten Umgang beizutragen.
Ja, vielleicht sollte ich mal ein Buch schreiben, liebevolles Business oder so.
Ja. Liebevoll im Business.
Keine Ahnung, ob das jemand kaufen würde, ja. Aber ja, ja, so ein bisschen geht schon darum. Ja. Das ist auch immer interessant, wenn man Trainings macht, also zum Thema emotionale Intelligenz, das ist ja so ein wichtiges Standbein von mir, ne?
Ja.
Dann sammle ich manchmal am Anfang einfach Gefühle, so, ne? Fangen wir an, so einen Flipchart vorzuschreiben, so Liebe.
Ja.
Also dann kommen so Hass, Ärger, Wut, also meistens kommen immer ja so die negativen Emotionen und so weiter. Typischerweise, wenn das Flipchart so zu 4/5 vollgeschrieben ist, und das ist schon ziemlich weit unten so, dann kommt irgendwann vielleicht noch das Wort Liebe, aber meistens nur dann, wenn, Frauen im Raum sind. Ja, wenn das überwiegend Männer sind, muss man dann schon noch etwas länger warten.
Also ja, spannend. Dann was für ein Autopilot, ne? Vier Fünftel, so, ja, wie nennt man das? Ich will es ja, für mich sind Emotionen oder Gefühle ja erstmal wertneutral.
Ja, so, das wäre auch das Ziel, dass du sozusagen alle, also jemand, der ein gutes Selbstgewahrsein hat, dass der alles wahrnimmt in sich, ne? Egal, ob das jetzt ein angenehmes oder ein unangenehmer Zustand ist und in der Lage ist, die alle erstmal zu sehen und so stehen zu lassen. Weil sobald du anfängst, irgendwas nicht haben zu wollen, wird es ja mächtiger.
Genau.
Ne? Genau.
Ja. Also, jetzt hast du mir die Brücke gebaut, ne? Insofern, ne, wenn man den Eindruck hat, dass 4/5 des Platz mit unangenehm assoziierten Gefühlen gefüllt sind, dann könnte man ja darauf kommen, dass das ein unangenehmes Leben ist, ne?
Ja.
Und wie kriegen wir Bewusstsein für die angenehmen Momente und angenehmen Gefühle und wie kommen wir ins angenehme Leben?
Absolut. Weißt du, wir haben letzte Woche in dieser Ausbildungsgruppe eine Kollegin dabei, die eben gerade im nahen Umfeld jemanden erlebt, der genauso alt ist wie sie, ne? Aber nur noch ein halbes Jahr zu leben hat und so weiter. Und dann kamen wir darüber natürlich automatisch auf die Frage der Kostbarkeit des Lebens.
Ne? Ja.
Und jetzt, es ist sicherlich nicht so, dass die meisten Leute in die Arbeit gehen und irgendwie alles nur furchtbar finden und auf ihre Rente warten. Also ich glaube, das ist heute bei weitem nicht mehr so extrem, wie es vielleicht im Klischee gedacht vielleicht mal war, keine Ahnung, ob es so war. Aber das Leben ist unendlich kostbar und viel zu kostbar, um es damit zu verbringen, irgendwo in einem Kontext zu sein und unter schlechten Gefühlen zu leiden, ne? Den eigenen oder denen, die man bei den anderen spürt. Genau. Und da ist natürlich ein bisschen Bewusstsein hilfreich, wenn du das alles im Autopiloten machst. Dann segelst du da so durch, guckst, dass du möglichst wenig mitkriegst.
Ja.
Ne?
Meine Assoziation, die gerade hochkam, als ich dir in den letzten Sätzen zugehört habe, war, dass sich das ziemlich taub anfühlen könnte, im Autopiloten da durchzugehen.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Oder ab und zu hast du dann so Ausschläge, das ist ja das, was du dann auch in Meetings erlebst, plötzlich regt sich einer fürchterlich auf, ne? Weil dann einfach der Matthias Ennenbach, also so ein Psychotherapeut, der eben dieses Format der buddhistische Psychotherapie lehrt, der spricht da von Druckventilen. Ne? Mhm. Er sagt so, wenn du dir Kinder anguckst, die schreien und hüpfen und zappeln und machen und tun und lachen und ne, das alle geht alles so raus. Also die haben Dutzende von Druckventilen sozusagen und die werden dann im Laufe der Jahre immer weiter absozialisiert. Und irgendwann hast du dann jemanden im Business hocken, der hat halt nur noch so ein Überdruckventil, wenn gar nichts mehr geht. Ne? Und dann hast du diese starke Emotionalität.
Ja, dann knallt's.
Dann knallt's. Und ansonsten ist es eher so ein oh, hoffentlich spüre ich mich nicht so sehr.
Oder vielleicht hoffentlich komme ich noch durch.
Ja.
Bis zur Rente.
Ist dieses Meeting bald zu Ende. Gott sei Dank haben alle ihre Kamera aus, damit sie nicht sehen, wie sehr ich mich aufrege oder so. Ne?
Ja.
Und das ist ja tragisch, weil man hat ja nur das Jetzt. Mehr ist ja nicht da.
Ja, ich höre so ein bisschen das Thema, was dich auch bewegt raus, Emotionen im Business, nicht?
Ja, natürlich, klar. Das ist eines meiner zentralen Handlungsfelder.
Ja.
Genau. Und da geht es ja nicht darum, irgendwas wegzuregulieren oder zu verkleinern, sondern also es geht um einen kompetenten Umgang damit.
Das löst bei mir die Assoziation aus, ganz im Business zu sein oder nicht nur im Business, sondern ganz da sein.
Ja, genau. Ne? Nicht nur mit dem Anteil, von dem du jetzt glaubst, der sei jetzt hier funktional, sondern als ganzer Mensch da zu sein.
Genau.
Das könnte natürlich so eine Art, ich glaube nicht, dass man es wirklich ganz erreichen kann, aber so ein Nordstern sein, an dem man sich orientieren könnte im Sinne von menschlicher Entwicklung. Ne? Aber das ist eine hohe Latte.
Ja, oder ganz mit dem da zu sein, was ich wahrnehme in mir.
Ja, genau. Ganz genau.
Ja.
Und das einfach auch zu nutzen, um mehr Handlungsoptionen zu haben. Ne? Also wenn wir jetzt wieder auf die Frage von dem Arbeitskontext gucken, ja, ich meine, mal anders zu entscheiden, ne? Mal anders zu denken. Oder wenn du an diese vielen Innovationsappelle denkst, ne? Innovationsappelle an Teams und an Individuen, ja, so denk doch mal out of the box, wie es so schön heißt. Ja, wenn die Leute aber alle im Autopiloten unterwegs sind, dann kommen die nie out of the box. Ne?
Ja. Da passt dann wieder das Wort Workhack, ne? Man muss dann den Autopiloten hacken, damit man.
Ja, vielleicht ist das so. Ja. Ne? Das Dumme ist nur, dass das im Gegensatz zu dem, was so assoziiert wird mit dem Wort Hack, dass das nicht so schnell geht. Das ist eher ein langsamer Prozess des Freilegens, Kennenlernens, sich anfreundens, des Neugierigseins, ne? Weil viele Seiten von mir selbst auch beispielsweise, die sind halt auch vielleicht ein bisschen scheu, ja.
Ja.
Ne? Das braucht dann auch sehr viel psychologische Sicherheit beispielsweise, damit sich das zeigt. So wie jetzt hier, während wir miteinander reden.
Ja. Obwohl du weißt, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, gut, du hast die Sicherheit, es immer noch nicht freizugeben, dass es veröffentlicht wird, ne?
Ja, da bin ich total entspannt. Aber das ist einfach, ja. Das hat aber jetzt, gerade wie wir jetzt hier miteinander sitzen, eben genau mit dem zu tun, was ich verstanden habe, dir eher ein Anliegen ist, ne?
Ja.
Empathisch zuzuhören. Und dann sind wir schon bei einer dieser Schlüsselqualitäten, die es braucht, damit jemand als Mensch da ganz da sein kann.
Ja. Also im Sinne von, wenn ich das jetzt so sage, dann lobe ich mich indirekt selber. Im Sinne von emotionaler Intelligenz auch Gefühle empathisch aufnehmen und wahrnehmen zu können.
Ja, natürlich.
Dann es überhaupt besprechbar zu machen.
Absolut. Das ist eine ganz zentrale Kompetenz. Und man kann viel Zeit damit verbringen, das zu trainieren.
Ja.
Aber fairerweise muss man sagen, dass das Interesse dafür deutlich zugenommen hat. Mhm. Die Bereitschaft und das Interesse haben deutlich zugenommen. Siehst auch immer mehr tolle Beispiele dafür.
Ja, und ich glaube einfach auch, dass über die letzten Jahre der Leidensdruck hochgegangen ist. Ne? Immer nur funktionieren, wachsen, größer.
Ja.
Da habe ich heute noch einen Artikel gelesen, der mir aufgezeigt wurde, ist, ne, dass wir müssen wieder lernen aufzuhören. Also im Sinne,
ja, das habe ich auch gesehen.
Mhm. Ne, hat ja ein Kollege von uns gepostet.
Genau.
Im Sinne von, es gibt auch Endlichkeit. Es ist nicht unendlich. Ne?
Also auch so eine Sache, über die wir gesprochen haben mit diesem Lehrtrainer, den Matthias Ennenbach. Der macht häufig so eine Sache, der hat, weißt du, so, du kennst doch diese Papiermetermaße von IKEA, ne? So ein Meter Streifen aus Papier, mit dem man so Möbel vermessen kann, ne? Und von denen hat er viele und die hat er alle so auf 82 Zentimeter gekürzt, weil der durchschnittliche Klient, der heute zu ihm kommt, wird 82 Jahre alt, ne?
Ja.
Und dann gibt er denen das so und bittet die, den Streifen da abzureißen, wo sie gerade sind vom Lebensalter. Also in meinem Fall beispielsweise 51. Also so ritsch und dann bleibt noch so ein kurzes Stückchen übrig, so, ne, 29 Zentimeter oder so.
Dann bin ich ja bei der Halbzeit.
So, das ist also das, was ich noch hab.
Ja.
Was will ich, also verstehst du, womit will ich das verbringen? Will ich das im Autopiloten verbringen?
Ja.
Und wenn ja, wann? Und das ist dann auch funktional und total gut, mit Energie sparen und so weiter. Und wann aber auch nicht.
Ja. Ich muss gerade schmunzeln. Darf ich dir einen Autopiloten spiegeln? Das war aus meiner Sicht ein schönes Beispiel für einen Autopiloten, ja. Du nimmst das Metermaß, reißt dann deine 31 Jahre hast du dann noch, ne? Ab.
So was in der Art, genau.
Und hast gesagt, das ist das, was ich noch hab.
Ja.
Das erzählte dein Autopilot. Du weißt gar nicht, ob du noch so viel hast, weil das nur
ja, ja, natürlich. Du könntest auch hier vor der Straße überfahren werden. Ja, klar. Na klar. Aber dann logisch, der Körper will natürlich überleben. Der denkt nicht an nichts. Ne?
Ja. Ja.
Genau. Ne? Oder so, das ist das, ja, ne? Aber. So ist das.
Weil wir ja gerade also bei Gefühlen auch sind, nicht? Und jetzt auch übers Leben reden und du auch das Beispiel erzählt hast, gerade von einer Kollegin, die jetzt jemanden im Umkreis hat, der weiß, er hat noch ein halbes Jahr zu leben. Demnächst kommt, oder der Podcast Wege ist schon gestartet und demnächst kommt irgendwann eine Folge mit mir. Oder geht es darum, seinen Lebensweg zu beschreiben? Das ist das Konzept von dem Podcast. Und dann gab es so die Frage an mich, was würde ich denn am Ende sagen wollen? Oder wofür möchte ich am Ende dankbar sein? Und da war meine Antwort und die finde ich selber, ich muss mich mal wieder loben.
Ja, es ist schon das zweite oder dritte Mal jetzt, gell?
Seitdem ich in 9 Wochen 19 Kilo selbstgesteuert abgenommen habe, ja, strotze ich vor Selbstbewusstsein. mein Satz war, dass ich mein Leben gelebt habe und das mache ich daran fest, dass ich alle Gefühle oder dass ich am Leben schätze, dass ich Gefühle erleben, durchleben und mitleben darf. Und da muss ich im Grunde gar nicht drauf warten. Das kann ich in jedem Moment machen.
So ist es.
Und das ist, ich finde das wunderschön.
Ja.
Und die Annahme macht auch dann Trauer, Angst, Wut zu etwas echt. Und dann bin ich bei dem Wort spirituell, wie du es hast.
Das ist absolut. Das ist im Kern des spirituellen Weges, was du da beschreibst.
Macht es das, also dann fühle ich mich lebendig.
So ist es. Ganz genau, das ist der Punkt. Ja. Ganz genau, das ist der Punkt. Da bist du kein Rolleninhaber mehr, ne?
Ja.
Oder sowas. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, als ganzer Mensch da zu sein.
Genau.
Lebendigkeit ist auch ein wunderschönes Wort, finde ich.
Ja. Und das Spannende ist dann nicht die Rolle zu haben für mich, sondern ich gehe in die Rolle und wie fühlt sie sich an?
Ja.
Und zum Beispiel Host vom Podcast Empathieschanker zu sein, ist eine Rolle, da spüre ich so viel Glück, ja. Und dann ist es keine Arbeit. Und dann will ich das immer wieder machen, weil es mich glücklich macht. Und wenn ich das mitkriege, dann kann ich das, kann ich anfangen, selbst zu steuern, mich in Situationen zu bringen, die mich glücklich machen.
Ja, ja. Und dann reden wir wieder über das Bewusstsein, ne?
Ja.
Wo du so gut mit dir selbst im Kontakt bist, dass du weißt, was dich nährt.
Ja.
Weil das letztendlich auch das ist, was dann am meisten Lebendigkeit bekommt in der Welt, wenn du das tust.
Und so wie ich dich verstanden habe beim Zuhören, ist es das, was dich bewegt und was dich glücklich macht, wenn du Menschen dabei unterstützen kannst in Coaching, in Trainings und da den Raum hältst, dass sie da für sich den Weg entdecken können, wie sie damit in Kontakt kommen.
Ja, das ist, hast du wirklich sehr gut erkannt. Ja. Das ist immer ein ganz besonderer Moment, wo man so merkt, jetzt kommen Leute mit sich selbst in Kontakt und dann sind die häufig so auf so eine ganz besondere Art und Weise von sich selbst berührt. Ja. Und das hat immer was. Ja, also das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen, mir fällt jetzt wirklich ein besseres Wort ein, das hat auch was Anrührendes, ne? So diese Zartheit, die dann entsteht, wenn Leute mit sich selber so oder Seiten von sich selbst irgendwie plötzlich wahrnehmen, anerkennen, irgendwie verstehen, ne? Zu denen sie so nie einen Zugang hatten oder diese gewisse Taubheit gespürt hatten, von der du vorhin gesprochen hast.
Und dein Wort anrühren passt ja, weil letztlich, wenn die Menschen mit sich selbst in Kontakt kommen, wie du sagtest, dann berühren sie sich. Und wenn du das bezeugen darfst, darfst du sie ja auch quasi berühren.
Ja, oder es berührt mich. Ne?
Genau.
Es bringt sozusagen in meiner Seele was, ebenfalls was zum Schwingen.
Ja.
Ja. Genau.
Ja. Ich habe jetzt gerade ein paar Gedanken gemacht, aber ich will in dieses Thema nicht einsteigen, deswegen mache ich das mal kurz und nehme so eine Abweichung, aber mit dem Wort, was ich benutze, weiß, glaube ich, jeder gerade, woran ich gedacht habe. Und ich glaube, dass wenn Menschen sich selber berühren können und gegenseitig berühren, dann kann das ein guter Weg zum Frieden sein.
Ja, das wäre schön, ja. Insofern ist ja auch da jeder Beitrag in dem kleinen Rahmen, den man halt tun kann.
Ja.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, rund, nicht?
Ja, finde ich auch. Ich merke auch gerade, dass mich das schon berührt, wie du das bei mir jetzt so freigelegt hast. In dieser liebevollen Art, muss man wirklich sagen. Danke dir dafür.
Sehr gerne.
Das war Episode 19, Selbststeuerung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und empfehle ihn deinen Freunden in den sozialen Medien. Wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann erreichst du mich unter podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.